ist ja das heißeste Thema überhaupt, Mutter-Tochter, oder? Eigentlich ist das das Thema über Liebe. Wir werden heute Abend über Liebe sprechen. Oder wir werden darüber sprechen, was macht es so schwierig zu lieben? Wo fängt das an? Wo hat das die Wurzeln? Jetzt sind wir heute hier am Weltfrauentag und das ist so lustig. Ich kriegte heute verschiedene WhatsAppen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier bis nach Österreich gekommen sind, aber da stand drin, wie schön, dass es dich gibt. Und das passt so wunderbar, weil das ist eigentlich die Botschaft, die wir von unserer Mutter hören wollen. Wie schön, dass es dich gibt. Und zwar so, dass wir es glauben können, dass es wirklich bei uns ankommen kann. Für viele Frauen ist das eine ganz große Sehnsucht, dass das endlich einmal passiert. Ja, ich bin nicht Expertin, sondern wir könnten sagen, wir sind Expertinnen. Weil sie alle sind Expertinnen zum Thema Mutter, oder? Sie sind alle eine Tochter. Und jede Mutter-Tochter, das ist wirklich so. Ich kann sagen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwann war das mein Thema. Und das war auch mein Thema, weil ich wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter hatte. Also ich glaube, überhaupt Therapeuten arbeiten schwerpunktmäßig immer an den Themen, die sie selber auch betreffen. Wenn Sie jetzt, Sie sind als Tochter hier, sollten Sie auch Mutter sein, was ich vermute, ich bin auch Mutter. Vielleicht zeigen Sie mal die Hand, wer ist Tochter und Mutter? Oh, wow. Dann möchte ich Sie um eines bitten, wenn Sie hier als Mutter sind, bitte klappen Sie die Ohren zu, die irgendwie flüstern, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Ja, das ist wirklich eine Falle bei diesem ganzen Thema. Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Jede Mutter will das Beste. Und das ist ganz tief so. Aber es gibt so viele Gründe, warum das Beste nicht hat geschehen können. Und darüber reden wir. Und ich bin hier am Weltfrauentag nicht hier, um irgendjemand anzuklagen, sondern um zu gucken, hier, was können wir tun? Warum ist das so? Wie können wir die Beziehungen zu unseren Müttern und unseren Kindern besser gestalten? Das vorweg. Ja, wir wollen rausfinden, was geht, was ist gut. Die Mutter-Tochter-Beziehung, da geht es, wie ich eben gesagt habe, um Lieben. Aber Fakt ist, mal lieben Frauen, Töchter, ihre Mütter und mal hassen sie sie. Und das ist einfach so, weil es so eine schwierige Beziehung ist. Und diese Beziehung ist wirklich sehr selten neutral, sondern entweder ist der Kontakt gut und nah oder er ist schwierig. Es gibt wenig dazwischen. Es ist gleichzeitig so, dass uns niemand wirklich mehr prägt als unsere Mutter. Manchmal in Lesungen dann frage ich so, wie alt warst du eigentlich, als deine erste Liebe da war, als du zum ersten Mal geliebt hast? Ja, mäßig also 15, 14. Nein, du warst noch gar nicht auf der Welt, da begann das schon mit der Liebe. Ja, das ist die Beziehung, die unsere Gefühle und uns am meisten prägt. Und ich möchte so ein bisschen, weil eben jede Mutter-Tochter-Beziehung sehr speziell ist. Das hat damit zu tun, dass jede Familie ihr eigenes Schicksal hat. Jede Mutter hat ihr eigenes Schicksal. Und dieses Schicksal hat wirklich Auswirkungen auf die Beziehung zu den Kindern. Ja? Also deswegen braucht es aus meiner Sicht so ein bisschen Theorie, um zu erklären, um das so ein bisschen zu verallgemeinern, was da wirklich wirkt zwischen uns und unseren Müttern. Und dazu muss ich leider anfangen mit der Kindheit. Ich weiß, das ist für manche schwierig, dann höre ich öfter, oh Gott, warum schon wieder mit der Kindheit, das ist schon lange vorbei. Und alles, was wir heute eben wissen, unser Gehirn, so wie wir empfinden, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir die Welt erleben, das formt sich ganz am Anbeginn unseres Lebens. Und es formt sich vor allen Dingen in der Interaktion mit der Mutter. Wie fühlt sich Liebe an? Also macht es Sinn, da ein bisschen drüber nachzudenken. Und die Wissenschaft, gerade die Neurobiologie, ist sich wirklich einig darin, dass die frühen Erlebnisse wirklich unser weiteres Leben ganz nachhaltig prägen. Also macht es Sinn, dass man sich darüber unterhält und dass sie ein bisschen darüber erfahren, warum das so ist. Ja, warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Ich habe schon gesagt, ich hatte selber eine schwierige Beziehung mit meiner Mutter. Aber mein Lebensweg ist ziemlich lang. Ich habe verschiedene Berufsgeschichten. Auf jeden Fall bin ich seit 20 Jahren Therapeutin. Und als Therapeutin hörst du jeden Tag, oh, meine Mutter. Ja, da verdrehen sich Augen und die Mütter kommen und sagen, oh Gott, meine Tochter. Also das ist wirklich immer wieder ein großes Thema. Und es gibt unglaublich viel Unverständnis zwischen Müttern und Töchtern. Es gibt etwas, was ich sehr bemerkenswert finde, auch darüber nachzudenken. Es gibt so viel Sprachlosigkeit. Es gibt so wenig Möglichkeit, über das zu reden und was dazwischen einem ist und das auszudrücken und wirklich darüber zu reden, was mich bewegt. Ja, es gibt sehr viel Distanz bei verschiedenen Töchtern. Es gibt Abwehr, es gibt aber auch Kälte. Das heißt, es gibt Mütter, denen es ganz schwer fällt, ihre Kinder zu berühren, wirklich liebevoll da zu sein. Ja, die es schwer haben, einen guten Körperkontakt zu machen. Das ist auch Realität. Es gibt Mütter, die sind einfach in Abwehr. Und sie haben gute Gründe dafür. Aber das werden wir später noch sehen. Und gleichzeitig gibt es eben auch so viel Nähe und so viel Vertrautheit und so viel Liebe und Geborgenheit. Und es gibt Mütter, die es einem ermöglichen, dass man sich bei ihnen niederlässt und entspannt. Und das ist wunderbar, wenn das möglich ist. Ja, aber ganz allgemein könnten wir erstmal sagen, dass die Mutter wirklich eine ganz besondere Spezies ist. In meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Mütter sind auch Menschen, da beginne ich mit dem Satz, Mütter sind auch Menschen, wieso Menschen? Mütter sind doch Mütter. Und in dieser Eigenschaft als Mutter hast du ganz bestimmte Erfordernisse, die du irgendwie bringen musst. Heute Mittag fiel mir noch ein, es ist sehr interessant, es gibt Kulturen, die sehen das anders. In Nordamerika gibt es indigene Völker, die würden sagen, du bist zuerst Mensch und dann bist du Frau. Dann bist du als Mensch in Beziehung, als Frau und dann bist du Mutter. Also, aber wir haben so ein interessantes Verständnis von der Aufgabe der Mutter und der unglaublichen Bedeutung der Mutter. Ja, also was zeichnet diese Mutterspezies aus? Darwin hat seine helle Freude daran gehabt, nämlich die Mutter zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus. Sie ist extrem anpassungsfähig. Sie kann kochen, waschen, bügeln, putzen, Geld verdienen, trösten, Wunden versorgen, Kummer anhören, Hausaufgaben kontrollieren, Listen abarbeiten. Sie kann gleichzeitig über ein Geschenk für die Freundin der Tochter nachdenken, wie sie am Abend in ihrem Homeoffice organisiert, warum ihr Sohn heute so wütend ist, wo die Badehose vom Mann ist, der heute Abend mit den Kindern schwimmen gehen will, ob die Katze schon gefressen hat und dass sie auf gar keinen Fall vergessen darf, Mama anzurufen. Das geht alles gleichzeitig. Sie ist Taxifahrerin, Expertin für gesunde Ernährung. Sie ist sozial hochkompetent. Und sie ist vor allen Dingen auch familientherapeutisch unterwegs. Sie weiß über die Gefahren ihres Fehlverhaltens, also in psychologischer Hinsicht. Sie weiß genau, oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder getan? Ich habe doch erst in dem Ratgeber das und das gelesen. Also sie weiß um ihr Fehlverhalten auf die Entwicklung ihrer Kinder Sie weiß, was Kinder brauchen, um gesund und entwicklungsphasengerecht aufzuwachsen. Und sie weiß, was sie tun muss, damit die Intelligenz der Kinder, ihr Sprachverhalten, ihre Kreativität, ihre grob- und feinmotorische Kompetenzen, damit die sich richtig entwickeln, sodass das Kind dann in der Zukunft im Laufe seines Lebens eben gute Chancen hat. Was für eine Spezies, oder? Es ist doch unglaublich, dass sie mit all diesen Anforderungen irgendwie klarkommt. Und das ist Lebensalltag. Ich glaube, es kommt noch etwas hinzu, wo ich mir immer wieder verstärkt jetzt Gedanken drüber mache, ist, je mehr die Außenwelt schwierig wird, ja, und die Außenwelt ist einfach nicht mehr so, wie wir uns was vorstellen, die wirkt bedrohlich. Ich glaube, dass man das Gefühl kriegt, auch als Mutter, umso intakter muss man in dieser kleinen Einheit sein. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube, das ist, kommt noch dazu. Das ist wirklich eine Menge. Ja, also sie weiß, Frauen wissen heute sehr viel über psychische Geschichten, Entwicklungen. Und sie weiß eben, das ist so schrecklich, dadurch auch, was sie falsch macht. Ja. Aber ich sage, Mütter wollen immer das Beste für ihre Kinder. Und wenn sie es nicht hinkriegen, dann ist das nur menschlich. Wir sind nicht übermenschlich. Ja, so ist das mit der Mutter. Eigentlich ist das Verhältnis zwischen Mutter und dem Kind. Erstmal geht es um Kind, erstmal sind die Jungs ja auch beteiligt. Ist ganz, ganz einfach. Und ich habe irgendwann so ein Zitat von Goethe gefunden, das finde ich wirklich bemerkenswert. Der hat gesagt, die Familie solle den Kindern starke Wurzeln und Flügel zum Fliegen mitgeben. Und das ist so wahr wie nur irgendetwas. Und was damit gemeint ist, das versuche ich Ihnen jetzt im Laufe der nächsten 40 Minuten zu vermitteln. Starke Wurzeln und Flügel. Und heute, was die Bindungswissenschaft herausgefunden hat, besagt genau das. Das ist wirklich interessant. Ja, aber zuerst gucken wir erst noch mal ganz kurz die Frage, was ist eigentlich das Besondere zwischen Müttern und ihren Töchtern? Und das ist einfach ganz banal. Es sind beides Frauen. Wir kennen uns. Ja, und im Laufe der Zeit lernen wir uns kennen, weil wir haben beide einen weiblichen Körper. Wir wissen um Emotionen, anders als Jungs und Männer. Wir haben beide einen Zyklus. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, die wirklich Frauen prägen und wo Frauen sich erkennen. Man redet zum Beispiel mit einer besten Freundin anders als mit einem Freund. Es wird immer mehr in dem Weiblichen um das Emotionale, um die Innenwelt gehen. Ja? Mit Männern spricht man eher über die Außenwelt. Da haben die einfach mehr Ahnung. Aber wir haben in der Innenwelt mehr Ahnung. Und das ist etwas, was uns einfach verbindet. Und es gibt auf der anderen Seite nicht nur die Verbindung, sondern es gibt diesen wunderbaren Satz, ich schaue in den Spiegel und sehe meine Mutter. Es gibt eben auch dieses Bitte, nein, nie. Ich will nicht so werden wie sie. Ich habe gute Gründe, warum ich nicht so werden will wie sie. Für manche, für wenige Frauen ist es ein Glück zu sehen. Ja, aber es ist so. Um zu verstehen, was genau zwischen Mutter und Tochter sich abspielt, habe ich Ihnen mal aufgeschrieben, 7 Phasen, die aus meiner Sicht wirklich wichtig in diesem Kontakt sind. Jetzt, wo haben Sie das Mikrofon vor? Also will ich mal kurz hier zeigen. Darüber spreche ich jetzt gleich, über die Schwangerschaft, Dann zweitens über die ersten anderthalb Jahre, über die Zeit, da wo Bindung entsteht. Und da geht es um die Frage, wie passen wir zusammen? Dann geht es zwischen Mutter und Tochter sehr stark darum, in der frühen Zeit nämlich, wo es heißt, ich will werden wie Mama. Mama ist toll. Ja? Und dann kommt aber die Phase, Mama ist nicht toll, Mama ist peinlich. Ich will auf keinen Fall so werden wie sie. Dann gibt es die Phase, wo man selber Mutter wird und wo einem irgendwas dämmert. Dann gibt es eine Phase, das ist noch nicht klar, in welchem Alter die passiert. Das ist aber die schwierige Phase, nämlich ich spüre irgendwann in meinem Leben an einer Stelle, etwas fehlt. Und etwas fehlt in meinem Leben. Und das ist eigentlich das, worüber ich schreibe. Ich habe ein Buch über Kontaktabbruch geschrieben. Und zwar vor allen Dingen über Kontaktabbruch zwischen Müttern und Töchtern. Das ist dramatisch, wie das zunimmt, welche Bedeutung das kriegt, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen in Österreich ist, aber das ist wirklich ein Thema, was zunimmt. Und es ist interessant zu gucken, woran liegt das überhaupt? Ja. Aber grundsätzlich kann man kommt in eine Phase, wo man denkt, was läuft hier eigentlich zwischen uns? Mir fehlt etwas. Ja, und dann gucken wir nochmal, gibt es Frieden und wie ist der zu finden? Okay, da hangel ich mich jetzt mal weiter. Gut, kommen wir mal zur Schwangerschaft. Da gibt es in den letzten vielleicht 10 Jahren wirklich revolutionäre Einsichten. Früher hat man gedacht, ja, das Kind, das wird irgendwie groß und dann kommt es raus und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Heute wissen wir, dass das Kind sich in der Schwangerschaft wesentlich entwickelt. Es gibt sogar Forscher, die behaupten, dass das Kind eigentlich aus dem Mutterbauch herauskommt unter der Geburt und dass das Wesentliche bereits abgeschlossen ist. Weil man eben heute weiß, dass das Kind sich in Resonanz mit der Mutter entwickelt. Also wenn die Mutter, sagen wir mal, viel Zucker isst, dann wird das Auswirkungen auf den Stoffwechsel des Kindes haben. Das Kind richtet sich sozusagen darauf ein. Ja, das Kind wird genetisch bestimmte Fähigkeiten entwickelt, weil es spürt, was man da draußen so braucht. Also es ist wirklich faszinierend, das zu erleben. Und das Interessante ist, dass dieses kleine Wesen wirklich permanent mit der Mutter in Resonanz ist. Und man kann heute in 3D-Bildern sehen, dass ein Fötus lacht, es freut sich mit der Mutter. Ja? Oder es schlägt Purzelbäume vor Glück. Also es spürt genau, was mit ihr ist. Und das drückt sich eben auch aus durch die hormonelle Situation. Also wenn die Mutter gestresst ist, dann wird sich das über die Stresshormone dem Kind vermitteln und das Kind ist gleichzeitig auch gestresst. Das ist wirklich von Bedeutung, das zu verstehen. Wir sehen eben auch, dass ein Fötus sich aus Angst zusammenziehen kann, oder es nicht kann, sondern es zieht sich zusammen, wenn Angst da ist. Und auch das ist von Bedeutung, wenn wir sehen, wie viel Angst schwangeren Müttern heute gemacht werden kann, oder? Das ist einfach durch die ganzen Untersuchungen und was man alles so herausfindet, das hat Auswirkungen auf das werdende Kind. Aber ich rede hier über noch einen Gedanken will ich sagen. Die psychische Entwicklung beginnt mit der physischen. Das ist überhaupt nicht zu trennen. Ja, wir schwingen von Anfang an mit, wir fühlen von Anfang an mit. So ist das. Und das ist deshalb so wichtig zu verstehen, weil was passiert, wenn eine Mutter, eine Frau eigentlich gar nicht schwanger werden will? Dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Das heißt, ich will gar kein Kind, ich kann, ich kann jetzt nicht, ich hatte mir das so nicht vorgestellt, ich bin in äußeren Schwierigkeiten, der Vater ist irgendwie nicht präsent, der will das vielleicht auch nicht, ich habe gerade eine Karriere vor mir oder ich habe überhaupt kein Geld oder was auch immer. Es gibt ganz viele Situationen im Frauenleben, wo eine Schwangerschaft, sagen wir mal, nicht angesagt ist oder nicht passt. Das bedeutet für das Kind, es wird eigentlich mit der Information des Neins konfrontiert. Das ist das Erste, was es spürt, das Nein. Ich soll nicht sein, oder meine, das ist gerade die Information, meine Existenz ist eine Belastung. Und solange die Mutter nicht zu einem Ja für das Kind findet, kann sie natürlich keinen Kontakt zu dem Kind aufbauen. Das ist doch ganz klar. Ja? Also es wird das Kind nicht wirklich innerlich begrüßen. Was bedeutet, dass das Kind, das werdende Kind und eben auch das spürende Kind ganz auf sich gestellt ist. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die finden nach 3 Monaten, wenn sie sich entschieden haben, ja, will ich doch zu diesem Kontakt. Manche nach 6 Monaten, manche erst, wenn das Kind geboren ist, manche auch nie. Was ich sagen will, die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist da schon von Bedeutung. Also ist die Frage, wie weit kann die Mutter sagen, ja, ich freue mich, wie schön, dass du da bist, du bist willkommen. Ja? Wow, das wäre toll und wir machen es uns gut und ich bin da für dich. Ja? Das ist das, was das Kind braucht, dass die Mutter mit dem Kind in Resonanz geht und sagt, ja, du bist mein Kind. Wir sprechen hier immer noch von Söhnen und Töchtern. Das gilt für Söhne natürlich genauso wie für Töchter. Und dieses Ja oder dieses Nein, dieses Willkommen geheißen sein, das hat durchgehend eine große Bedeutung für diese Beziehung von Mutter und Kind. Und ich würde gerne mal mit Ihnen so ein ganz kleines Experiment machen. Ich erkläre Ihnen das erst. Es geht einfach darum, dass Sie mitkriegen, dass, wie das funktioniert, die Kommunikation, die Physiologie des Gesichtes, dieses ich kann sehen, ja, da ist jemand, der freut sich über mich. Ja, das möchte ich Ihnen erklären und möchte Sie bitten, gleich, wenn ich das zu Ende gesprochen habe, dass Sie sich einem Ihrer Nachbarn zuwenden. Und dass sie wirklich ihn anstrahlen, wirklich anschauen und sagen, hey, super, dass du da bist. Ich freue mich. Ja? Das ist schön. Also, dass ihre Augen, ja, ihr Gesicht ausdrückt, ja, schön. Hey, du bist auch da, ja, klasse. Ja? Okay, können wir das mal machen? So klein, oder? Es ist so klein. Und ich sage Ihnen, das ist das, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen uns, um zu spüren, wie gut, dass du da bist. Schön. Hey, ich freue mich. Ja? Das ist ganz einfach. Wir brauchen uns Menschen, um ein Gefühl von Entspannung hinzukriegen. Um dieses Gefühl, ich bin gewollt, ich mache nichts falsch und wenn ich was falsch mache, dann sagt jemand zu mir, hey, ist gar nicht so schlimm. Komm, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Das machen wir schon. Dieses Gefühl von wirklich Entspannung, das ist interessanterweise das, was Bindung ausmacht. Bindung ist nicht irgendwas Komisches, wo man gar nicht weiß, was ist das eigentlich. Ja. Bindung zwischen Mutter und Kind bedeutet, ich heiße dich, mein Kind, willkommen. Und wenn du einen Kummer hast oder ein Auer, wenn irgendetwas mit dir ist, ich bin da und ich krieg das mit. Und ich tröste dich und ich gebe dir Halt und Sicherheit. Und wenn du diesen Halt und Sicherheit und diese Geborgenheit und diesen Trost hast, dann weiß ich, dann kannst du dich total entspannen und dann ist die Welt gut. Wenn der Mutter das gelingt, dann entsteht in dem Kind das Gefühl, die Welt ist ein sicherer Ort. Hier kann man klarkommen, weil hier wird einem geholfen. Es gibt bei uns im Ruhrgebiet immer so einen Witz, hier wirst du geholfen. Ja. Ja. Also, und das Interessante ist, das Kind, und wir sprechen hier übrigens von der Phase nach der Geburt, das Ganze ist, worüber ich rede, in den ersten 12, 18 Monaten abgeschlossen. Ja, das ist das, was ganz früh passiert. Und wir wissen interessanterweise, geht das über das Gesicht. Das beobachtet man ja auch. Ich meine, dass wenn Sie jetzt irgendwie auf der Straße sind und da ist ein, kommt ein Kinder, eine Frau, die Sie kennen und kommt mit dem Kinderwagen, macht man sofort, ja, hey, hallo, sofort irgendwie ist man ganz freudig und das Gesicht fängt an zu strahlen und diese Fältchen hier, die sind ganz deutlich und das Kind sieht das und strahlt sofort auch zurück. Ja, das ist so eine Interaktion. Das Interessante ist, dass wir Menschen, unsere Physis ist so ausgebildet. Also es gibt einen bestimmten Vagusnerv, der versorgt die Augen und der bringt die Augen zum Strahlen, zu diesem Willkommen. Der ist verbunden hier mit den Wangen, mit dass man sieht, dass man sich freut. Der ist mit den Ohren und das Interessante ist, der ist mit der Stimme verbunden. Also mit den Nerven, die den Stimmapparat innervieren. Also wir sind darauf ausgerichtet, beruhigend, wohlwollend, akzeptierend mit unseren Kindern umzugehen. Und wenn das passiert, passiert noch etwas sehr Interessantes, dann beruhigt sich das Herz und die Atmung wird langsamer. Das ist das, das nennt man Social Engagement System. Es gibt eine Theorie, die sich sehr stark damit beschäftigt. Also es ist sozusagen, unser Gesicht ist darauf ausgerichtet zu einem sozialen Engagement, was gut ist, was uns hilft zu überleben. Nämlich es vermittelt uns, die Welt ist, auch wenn etwas Schlimmes passiert, kommen wir immer wieder zurück und kommen immer wieder zur Beruhigung und zu der Gewissheit, irgendwie kriegen wir es hin und die Welt ist doch ein ganz guter Ort. Und genau das passiert zwischen Mutter und Kind, wenn es gut geht. Ja, am Anfang. Das Kind kann in dieser Atmosphäre sich wirklich tief entspannen. Und Bindung und Entspannung gehört ganz eng zusammen. Bindung ist eigentlich dieses Gefühl von Sicherheit, Halt, Geborgenheit. Ja. Das bleibt auch übrigens so. Das bleibt auch für uns Erwachsene so. Nicht nur für Kinder. Es geht unser ganzes Leben, sind wir damit beschäftigt, das zu finden. Und wenn wir keine gute Elternbeziehung hatten, wenn es also Problematiken da gibt, es ist unglaublich wichtig, dass wir als Erwachsene lernen, Wahlverwandte und Freunde zu finden, die uns genau das geben. Ja, die einem eben mal simsen, hey, schön, dass du da bist. Alles gut, die Welt ist gut. Kannst morgen kommen, ich bin da und so weiter. Ja, das ist also das Ideale. Das Kind kriegt also mit, ich muss mich in der Gegenwart von Mama nicht anstrengen. Ja, ich kann hier entspannt sein, ich kann loslassen, ich muss nichts bringen, ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Ja, und mein Gehirn und ich selber, ich kann mich hier in Ruhe entwickeln. Ich bin sozusagen, ich lebe und werde in einer stressfreien, relativen stressfreien Atmosphäre groß. Und da können wir gleich gucken, was passiert, wenn die Mutter das nicht kann, wenn in einem Familiensystem Stress ist. Ja. Stress ist in allen Familien. Sagen wir das schon mal vorweg, oder? Wir kennen keine Familie, wo es nicht irgendwie ein Stress ist. Aber eben in der Zeit der Schwangerschaft, das habe ich eben schon gesagt, was es da für Störfälle geben kann, aber auch in dieser frühen Bindungszeit, wo auch das Verhältnis, wo sozusagen mein Verständnis und mein Erleben von Liebe geprägt wird. Ja? Wie ist das mit der Liebe? Was habe ich gelernt als Kind? Ist die Mama in der Lage, mich wirklich zu halten? Ja? Kann sie mir wirklich körperlich auch zeigen, dass da Halt ist? Ja? Kann sie mir wirklich nah sein? Ist sie wirklich präsent? Ja? Ist sie wirklich da? Kriegt sie wirklich mit, was mit mir ist und was ich brauche? Also, wie fühlt sich Liebe, wie fühlt sich Zugewandtheit an? Das ist da die Zeit, wo ich das lerne. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Oder auch nicht. Und das Leben ist, und da sind wir an der Stelle, wo ich immer wieder sage, bitte hört als Töchter zu und nicht als Mutter. Das Leben ist ja so, wie es ist. Es gibt viele Situationen, wenn ein Kind geboren wird, was die Mutter daran hindert, wirklich in dieser beschriebenen Weise zugewandt zu sein. Nehmen wir nur mal an, es gibt Geldnot. Der Vater trennt sich gerade. Es gibt eine Krise mit dem Partner, mit dem Vater des Kindes. Es gibt plötzlich Krankheit in der Familie. Vielleicht ist der Vater oder die Mutter krank. Es gibt vielleicht eine schwerwiegende Krankheit. Es gibt vielleicht einen Unfall. Es gibt vielleicht irgendetwas, was traumatisierend ist. Es gibt so vieles im Leben einer Mutter, was sie dazu bringen kann, eben nicht so zugewandt zu sein. Und dann fängt das Problem an. Das heißt, das Kind guckt in ein Gesicht, was nicht einen anstrahlt und sagt, hey, klasse, sondern das Kind guckt vielleicht in ein Gesicht, was eher traurig oder depressiv ist. Das heißt, was eben nicht dieses Willkommen ausdrücken kann. Ja? Was nicht diese Freude über meine Existenz ausdrückt. Und das ist hochgradig für das Kind problematisch. Aber es gibt nicht nur Ereignisse im Außen, sondern vielleicht hatte meine Mutter eine Mutter, die das auch nicht konnte. Die, wie die Bindungsforschung sagt, eher vermeidend war. Also die diesen liebevollen Kontakt nicht hat leben können, sondern Gefühle und Berührung und so, das ist jetzt nicht so meins. Ja? Also eher, sagen wir mal, kühl ist. Oder vielleicht hatte meine Mutter selber eine Mutter, die nicht konsistent, also die mal da war und mal nicht. Ja? Die mal ganz, mein Kleines, wie schön, und dann plötzlich wie verschwunden, nicht mehr irgendwo in ihren eigenen Gedanken oder wo immer, in ihrer Gefühlswelt verschwunden. Das ist hochproblematisch, weil du kannst dich nicht orientieren als Kleines. Du weißt gar nicht, jetzt ist sie da, dann ist sie nicht da, aber sie wird bestimmt wiederkommen. Nein, du weißt das gar nicht. Wenn eine Mutter nicht wirklich präsent ist und wenn ich in ihrem Gesicht als Säugling, als kleines Kind nicht lesen kann, hey gut, dann gerate ich in eine ganz tiefe Not, weil ich das nicht interpretieren kann als Kind. Dann ist sie nicht da. Und wenn die Mutter nicht wirklich da ist, dann ist das für das Kind wie Abbruch, wie was ist jetzt? Und es ist spannend. Es gibt sehr viele Videos, es gibt im Internet ein Video, das heißt Still Face Experiment. Da wird eben gezeigt, was passiert, wenn die Mutter auf einmal ein Gesicht hat, wo du nicht mehr drin lesen kannst, dass sie sich über dich freut oder wo du überhaupt nichts lesen kannst. Was eher traurig, nicht erreichbar ist. Dann fängt das Kind an, und versucht, die Mama irgendwie zu gewinnen, dann fängt das Kind an zu strahlen und was zu machen. Es versucht, die Mama irgendwie wieder herzuholen. Wenn es gelingt, ist es gut, darüber rede ich gleich noch. Wenn nicht, ist es sehr, sehr schwierig und das Kind wird in eine wirkliche Verzweiflung fallen, weil es fühlt sich verlassen. Das ist wichtig, weil in so einer therapeutischen Praxis erlebt man immer wieder, dass Menschen sagen, es gibt so etwas ganz Tiefes in mir, was sich sehr, sehr verlassen anfühlt. Ich fühle mich oft so einsam. Das hat ganz tiefe Ursprünge. Und nochmal, das geschieht, seit es Menschen gibt, seit Adam und Eva. Heute habe ich noch so gedacht, seit Adam und Eva, die hatten doch auch Kinder. Ja, Kain und Abel. Da ist es auch völlig schief gelaufen, weil Kain hat Abel erschlagen. Eben von Anbeginn sind diese Beziehungen schwierig. Und es macht keinen Sinn, Schuldgefühle zu entwickeln oder anklagen. Ja, das ist einfach so. Es gehört zu uns Menschen. Also ich will noch einen Gedanken sagen, der mir so unheimlich wichtig und auch so schlüssig erscheint. Worüber ich gerade gesprochen habe, ist etwas, was die Bindungsforscher die Passung nennen. Also ich habe da auch geschrieben, wie passt das zwischen Mutter und Kind zusammen? Passt das? Ja? Die Mutter ist sozusagen wie eine WLAN-Station und das Kind hat zum Beispiel Hunger oder es hat Bauchschmerzen oder irgendwas und das Kind lockt sich wie ein und wenn es passt, dann geht das so. Dann kann die Mutter das nachvollziehen und sie ist da und reagiert auf das Kind. Also der Sender und der Empfänger, die funktionieren super gut. Und dann entwickelt das Kind eben mit einem Auerbauch oder was immer es hat, entwickelt es eben das Gefühl, wenn es passt, oh ja, es ist jetzt schlimm, weil es ist eine ganz große Not, aber Mama ist da und sie hilft mir. Und wenn sie mir hilft, dann komme ich eben in diese Entspannung wieder und dann entwickle ich auf Dauer dieses Gefühl, die Welt ist ein guter Platz. Hier wird mir geholfen, da ist jemand da, ich kann mich tief daraus verlassen. Das ist wie ein sicherer Hafen hier. Ja? Wenn aber Stress, wenn die Mutter beispielsweise gestresst ist, weil sie irgendwie mit ihrem Chef oder was immer ein riesen Ding laufen hat oder weil sie kein Geld mehr auf dem Konto hat oder was immer wir uns vorstellen können, wenn die Mutter also gestresst wird und das Kind fängt an zu weinen, weil es Hunger hat und die Mutter denkt aber, ach, das Kind ist müde, ja, weil sie selber so müde ist, dann passiert das. Es passt nicht. Ja. Das Kind kann sich nicht einloggen. Die Mutter wird nicht adäquat auf, nicht feinfühlig nennen die Bindungsforscher das, nicht adäquat auf das Kind eingehen können. Sie ist woanders. Vielleicht ist sie absorbiert. Und Sie kennen das. Menschen sind manchmal absorbiert. Da hast du das Gefühl, sie sind irgendwie wie gar nicht da. In der Mutter-Kind-Beziehung ist das wirklich problematisch. Man verfehlt sich. Das ist so wichtig, dass Sie das vielleicht im Kopf behalten, weil das auf Dauer für diese Mutter-Kind-Beziehung und vor allen Dingen auch für die Tochter-Mutter-Beziehung von Bedeutung ist. Ja. Also, es gibt viele Situationen, wo eben es passt und das ist wunderbar, aber es gibt eben auch Situationen, wo dieser richtige Zugang miteinander nicht gefunden wird. Wenn das nicht richtig passt, das will ich nochmal sagen, wenn beispielsweise die Mutter nicht mitkriegt, dass das Kind eigentlich Hunger hat und nicht ins Bett will oder dass es keinen Hunger hat, sondern spielen will und sie gibt immer mal was zu futtern, wenn das also sozusagen immer wieder diese Passung, diese Feinfühligkeit nicht stimmt, dann wird das Kind dieses Gefühl entwickeln von ich bin nicht verstanden. Sie kriegt nicht mit, was mit mir ist. Ja? Wir verfehlen uns. Und das ist ja für so ein Kind, Das müssen wir uns mal nochmal vorstellen. Das ist ja nicht, das Kind denkt ja nicht so wie wir jetzt, sondern das Kind erlebt das ganz tief, das erlebt das wirklich als ganz körperlich, als wirkliche existenzielle Not. Ich werde nicht verstanden. Ich kann mich auch nicht ausdrücken, sondern sie kriegt es nicht mit. Und das hinterlässt in einem eine tiefe Verzweiflung. Und auch vielleicht ein Gefühl von Vergeblichkeit. Ja, ich kann mich noch so anstrengen. Und das Kind wird irgendwann, wird es anfangen, sich sehr in sich zurückzuziehen. Es geht dann auch aus dem Kontakt. Ja, es wird vielleicht so eine Haltung entwickeln von, okay, Hilfe. Ich kriege gerade eine Zeitansage. Das ist echt eine Ansage. Ja. Ja. Ich muss eben meinen Gedanken wieder aufnehmen. Das Kind wird vielleicht das Gefühl entwickeln, wenn ich es da nicht kriege, bei meiner Mama, wenn sie mich nicht versteht, ziehe ich mich ganz weit zurück und eigentlich brauche ich auch gar nichts. Ich brauche das nicht. Und es wird irgendwie so ein Gedanken entwickeln von, ich brauche dich nicht, ich kann schon alleine klarkommen. Das ist ein großes Thema für Frauen zwischen Mutter und Tochter. Ich brauche nichts. Ja? Weil ich irgendwann gespürt habe, es macht gar keinen Sinn. Ja. Ich will noch etwas, was mir wirklich wichtig ist, erklären. Diese ganze Dynamik, die hat zwei Folgen. Und zwei ganz entscheidende Folgen, die eigentlich wir unser Leben lang mitnehmen und mit denen wir beschäftigt sind. Das Kind wird eben, was ich eben gesagt habe, versuchen, die Mutter zu locken. Ja? Es wird alles mobilisieren, dass die Mama da ist, dass sie mich mitkriegt, dass wir passen, dass sie präsent ist, ja, dass sie mir das gibt, was ich brauche. Und es wird es tun, indem es bestimmte Strategien entwickelt. Und die werden sie teilweise kennen. Ja? Und das kann man wirklich nachvollziehen. Also das kann man wirklich im Video, das fängt bei den ganz Kleinen schon an. Und sagen wir dann, wenn das Kind so ein halbes Jahr ist oder ein Jahr ist, dann kriegt es mit, euer Mama geht's nicht gut. Was muss ich tun, dass es ihr gut geht? Weil wenn es ihr gut geht, dann ist es für mich auch gut. Also wird es Strategien entwickeln, wie zum Beispiel, es wird ein Sonnenschein. Ja, es macht immer gute Laune, es ist immer. Und wenn es gut gelaunt ist und wenn die Sonne scheint, dann ist die Mama irgendwie auch froh und dann ist sie irgendwie auch da. Ja. Oder es wird etwas entwickeln von, ich brauche nichts, aber ich bin ganz stark. Ich bin hier die Große. Ich kann das, ich kriege das hin. Ich kann Mama auch trösten. Ja. Und wenn ich sie tröste, und wenn ich mich noch um meinen kleinen Bruder kümmere, ja, dann ist alles gut. Dann ist sie für mich auch da. Oder ich lerne, ich bin ganz lieb. Ich mache auf gar keinen Fall irgendeinen Kummer, weil ich kriege mit, sie hat schon genug Kummer. Ich mache keinen Kummer. Ich tue so, als sei alles gut. Ich bin brav und lieb. Das ist eine Strategie, die ein Kind entwickelt, um in Kontakt mit der Mutter bleiben zu können. Manche Kinder sind auch so eine Art Harmonisierer. Ja? Also das heißt, du kriegst mit als Kind, oh, gleich ist hier irgendwie eine Falle, gleich könnte was passieren und du vorher weißt du schon, was du tun musst. Oder zwischen den Eltern weißt du schon, wie du harmonisierst, damit es ihr nicht so schlecht geht. Es gibt Kinder, die setzen sich so eine Art Tarnkappe auf. So war ich als Kind. Ich habe immer so getan, als sei ich gar nicht da, damit es keine Probleme gibt. Ich habe irgendwie bin ziemlich gut klargekommen. Ja. Das sind Strategien, nennen wir die. Überlebensstrategien sind das. Und die schleppst du in dein Leben mit. Auf einmal kennst du dich in deiner Beziehung, kriegst du mit, du nimmst dich zurück, du bist einfach lieb, anstatt mal auf den Putz zu hauen. Ja? Da ist etwas, was du gelernt hast, wie sich in Beziehung zu verhalten ist. Und viele Frauen kennen dieses Ich bin brav und lieb. Oder ich tue so, als hätte ich gar keine Bedürfnisse. Und ich nenne das, wir Menschen, wir sind wirklich darauf geeicht, dass wir wirklich alles tun, um nicht verlassen zu werden. Und vor allen Dingen wir Frauen. Wir wollen nicht verlassen werden, wir wollen dieses Gefühl, was wir eben kennen von früher. Es fühlt sich eben so schrecklich an, wenn die Mama nicht wirklich da ist. Und wir tun alles, damit wir da nie wieder hinkommen. Das bedeutet übrigens, das Kind wird in einer Weise zum Versorger des Versorgers. Es fängt an, die Mutter irgendwie zu versorgen. Und es gibt im Augenblick sehr viele Gedanken, die das Menschen dazu machen. Das nennt man Parentifizierung. Man wird in gewisser Weise zu den Eltern, zum Elternteil der Eltern. Ja? Man bemuttert die Mutter. Das ist hochproblematisch. Wenn du da bist, dann wird sich da irgendwann die Frage stellen, und ich? Ja? Was ist mit mir, wenn ich immer nur mich um dich sorge? Es gibt aber noch etwas anderes, was ich auch so wichtig finde, nämlich ein kleines Kind kann nicht differenzieren, Mama ist heute nicht gut drauf, sondern es erlebt ganz körperlich, ich kriege nicht, was ich brauche. Es erlebt das, es kann das auch nicht unterscheiden im Körper, sondern es kann nicht sagen, Mama ist nicht okay, sondern es kriegt mit, irgendetwas fühlt sich hier überhaupt nicht gut an in mir, also bin ich nicht gut. Können Sie das verstehen, was da mit gemeint wird? Das kann ja nicht denken, das Kind, sondern es erlebt eben, es ist nicht gut, also bin ich nicht gut. Und daraus entwickeln sich dann später Glaubenssätze, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Nämlich dieses Gefühl von irgendwie bin ich nicht okay. Ich beziehe es immer auf mich. Ich kann nicht sagen, du ja, warst es da, ist irgendetwas passiert, sondern dieses tiefe Gefühl von ich muss mich anstrengen, damit ich geliebt werde, ich bin irgendwie nicht okay, ich muss total gut funktionieren, überhaupt die Berechtigung auf Liebe zu haben. Ja. Ich habe eigentlich grundsätzlich das Gefühl, ich bin nicht liebenswert, weil ja, wenn Mama mich wirklich geliebt hätte, wäre sie ja wirklich immer da gewesen für mich. Ja. Also diese tiefen Glaubenssätze, die entstehen da aus diesem Gefühl und aus der Situation des Mangels. Ja, ich hoffe, dass wir haben wahrscheinlich nur noch 5 Minuten, oder? 10, okay. Okay, jetzt habe ich viel über dieses Thema Nähe und was Nähe ausmacht, was eine gute, was eine sichere, was eine geborgene Nähe ausmacht. Jetzt hat der Goethe aber gesagt, und das ist übrigens mit den Wurzeln gemeint, ja? Also wenn ich sicher geborgen bin, wenn ich gehalten bin, dann habe ich wirklich in meiner Familie und da, wo ich lebe, dieses Gefühl von, ich bin hier wirklich verwurzelt. Und in mir verfestigt sich diese Stärke, diese guten Wurzeln zu haben. Ja, ich werde stark dadurch. Jetzt sagt der Goethe ja, okay, was ist mit den Flügeln? Kinder brauchen eben auch Flügel. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ein Kind braucht nicht nur Nähe, sondern es braucht auch Distanz. Ein Kind braucht nicht nur Geborgenheit, sondern es braucht auch das Gefühl von Autonomie. Ich bin ein eigenes Wesen. Ich habe etwas vor in dieser Welt. Und das ist so interessant, das sieht man an den ganz Kleinen schon. Sobald sie in irgendeiner Weise mobil sind, ja, werden sie anfangen, sich die Welt zu erkunden. Und das ist das, was zu unserem Menschsein gehört. Wir brauchen die Nähe, aber um unseres zu leben, dass unser eigenes Wesen, das, was wir mitbringen, sich entfalten kann. Ja? Also wir brauchen den sicheren Hafen, das ist so ein schönes Bild, damit wir aus dem sicheren Hafen, den wir dann hinterher wie in uns haben, die Welt erkunden können. Wenn das funktioniert, dann ist alles gut. Also wenn ich beides habe, wenn ich die Wurzeln habe und wenn ich diese Flügel bekommen kann. Ja? Macht das Sinn für Sie? Weil, und das ist so, das ist für mich wirklich ein Anliegen. Ich habe ein Buch über Kontaktabbruch geschrieben. Und bei Kontaktabbrüchen ist es sehr häufig so, dass die Mütter diese Seite der Flügel nicht akzeptieren können, sondern dass die Mütter einen ganz nah bei sich haben wollen, dass die Nähe toleriert wird und super schön ist. Wir sind ganz nah, wir gehören zusammen. Ja? Aber dass das Entfernen des Kindes problematisch ist, weil die Mutter das Kind braucht, weil es das so gerne hat, dass das Kind sie liebt. Aber beides, Wurzeln und Flügel, das gehört zu unseren seelischen Grundbedürfnissen. Ich habe das mal angeschrieben. Ja, also hier können Sie das sehen. Zu den Wurzeln gehört Nähe, Geborgenheit, Halt, Sicherheit, Schutz, Trost. Und es gehört auch dieses Gefühl des Wirs. Ja, wir haben ein Wir, was wir zusammenbilden. Aber die Entwicklung geht eben dahin, dass wir tolerieren können, es gibt ein Ich und ein Du. Ja, Kind, du darfst in Distanz zu mir gehen. Ja, du darfst deine eigenen Grenzen setzen. Du darfst frei sein und autonom. Ja, und ich traue dir das zu, dass du das kannst. Ich traue dir zu, dass du die Welt erkundest. Und dass du dein Leben hinkriegst. Und ich kriege mit, dadurch kriegt das Kind mit, dass es selbstwirksam ist. Und mit dieser Selbstwirksamkeit hat es einen guten Stand in der Welt. Ja? Und beide Teile sind wirklich seelische Grundbedürfnisse. Und eines ist nicht wichtiger als das andere. Interessante Botschaft. Ja. Gut. Und es ist eben so in Mutter-Tochter-Beziehungen, vor allem in Mutter-Tochter-Beziehungen, oft sind sie sehr nah, aber eben auf Kosten der Autonomie der Tochter. Ich hatte mal so ein wahnsinniges Erlebnis übrigens in Österreich, in der Nähe von Wien. Da hat mal in einer Gruppe eine Tochter zu mir gesagt, dass sie Angst davor hat, dass ihre Mutter vor ihr stirbt. Das hat mich richtig erschüttert. Ja, weil die beiden so nah waren, jeden Tag telefoniert, alles miteinander besprochen, ganz nah. Und das ist eben, wenn dieser Teil der Autonomie, dass die Tochter ihres Lebens öffentlich nicht sein kann, sehr, sehr schwierig. Ja, und manchmal gibt es auch Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern. Da darfst du autonom sein. Es ist fast gefordert, dass du autonom bist, weil die Mutter die Nähe so schwer aushalten kann. Ja, weil dieser Teil des Warmen, des Körperlichen so sehr schwer lebhaft ist. Sie kann das gut haben, dass das Kind sich entwickelt und seines lebt, aber die Nähe ist nicht unproblematisch. Gut. Soweit mal zu dieser Phase. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass so ein bisschen deutlich geworden ist, dass diese Phase eben uns das Gefühl von, wie Liebe sich anfühlt, vermittelt. Und das ist das, was wir in unsere anderen Beziehungen, in unsere Partnerschaften mitnehmen. Ja? Das ist das, wo wir dann immer wieder auch an unsere Grenzen kommen und wo das problematisch ist. Weil wenn es einen Mangel früher gegeben hat, wenn ich etwas nicht bekommen habe, dann werde ich versuchen, das von meinem Partner oder meiner Partnerin zu bekommen. Dann will ich sozusagen, dass das endlich gut wird, dass dieses Grundbedürfnis gestillt wird. Und dann haben wir das Problem. weil es ist nicht die Aufgabe und es kann der Partner nicht. Der kann nicht und uns erlösen, was damals schiefgelaufen ist. Aber ja, das ist eben, wir haben so diese Sehnsucht genau nach diesem, dass wir das leben dürfen. Ja. Jetzt haben wir schon die größte Zeit mit den ersten beiden Phasen. Die nächsten werden ziemlich kurz. Die nächste Phase heißt, ich will so werden wie Mama. Und da unterscheiden eben die Jungs und die Mädchen unterscheiden sich. Weil das ist die Zeit, sagen wir mal, ab 2, 3. Da geht der Junge, braucht den Vater, der braucht das männliche Vorbild, der muss erleben, und wir hoffen, dass das geht, und dass sie wissen schon, das ist nicht unproblematisch, weil so viele Väter nicht da sind. Auf jeden Fall muss der Junge eigentlich zum Vater und ihn als Vorbild nehmen. Wie ist das Mann sein? Und das gilt auch für die Mädchen. Ja? Als Mädchen bist du in der Zeit in dem Gefühl, Mama. Ja, meine Mama. Ich will so werden wie sie. Ja? Und du fängst an, die Pumps irgendwo aus dem Schrank zu holen, damit rumzulaufen oder einen Lippenstift aufzulegen oder ihre Ohrringe. Ja? Und du wühlst vielleicht in ihrem Schrank, um zu gucken, was hat die da und gibt es da irgendwas, was ich irgendwie wissen muss, weil ich bin ja, wird ja auch eine Frau. Also da ist dieses, ich möchte mich mit ihr identifizieren, sie ist mein Ideal. Ja, ich möchte sehen, wie geht sie mit Papa um und wie macht sie das überhaupt mit Männern und wie geht das draußen, wie, ja, ein bisschen flirten oder was auch immer. Wir gucken uns was ab von ihr. So lange, bis wir in die eigenen Hormone kommen. Dann auf einmal kommt der große Satz, ich will auf keinen Fall so werden wie Mama. Das ist die Pubertät. Und das ist eine so unglaublich wichtige Zeit zwischen Mutter und Tochter. Das ist eine Zeit, wo die Mutter nochmal wieder aushalten muss und da sein muss für die Tochter. Nämlich die Tochter fragt dann, und wenn ich kriege mit, ich bin ja gar nicht wie du, ich bin jemand anders. Und wer bin ich überhaupt? Ich bin auf jeden Fall anders und ich unterscheide mich von dir. Und ich muss dich jetzt mal vom Sockel stoßen, weil du nicht mehr mein Ideal bist. Und dann fängt die Tochter an, die Gedanken der Mutter in Frage zu stellen, ihre Werte, ja, ihre Gefühle, ihre Vorstellungen, alles wird wie weggeputzt. Und zwar, um ein Gefühl zu kriegen, wie mache ich es? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Was ist meine Vorstellung vom Leben? Ja, das ist wirklich unglaublich wichtig. Was ist meine Vorstellung von Weiblichkeit? Hör mal, ich ziehe mir doch nicht hier so lange Dinge an wie du, Mama. Ich ganz kurz, eigentlich gar nichts, nur noch ein Hauch. Das ist meine Form von Weiblichkeit. Ja, und die Mutter, Gott, Kind. Also, ja. Also die Tochter ist im Nein, Nein, Nein. Und gleichzeitig braucht sie die Mutter natürlich, gleichzeitig braucht sie auch da noch den sicheren Hafen. Sie muss irgendwie sicher sein, auch wenn ich mich hier noch so gebärde. Du bist ja meine Mama und du bleibst auch da. Und wenn es mal ganz problematisch ist, komme ich auch wieder zu dir zurück. Und vielleicht komme ich auch nochmal mit dir kuscheln, wenn es notwendig ist. Aber sie braucht eben diese Auseinandersetzung und das macht die Tochter stark. Ja, dadurch wird sie stark. Und es gibt Frauen, wenn eine Tochter, eine Mutter hat, die das kaum aushalten kann, weil sie selber irgendeine Problematik hat und weil sie selber schwach ist, dann kann die Tochter sich nicht so abgrenzen. Das ist wirklich schwierig, weil sie hat ein Problem, sich dann selbst zu finden als Frau. Ja? Und sie kann ihre Stärke nicht erleben und es gibt Frauen, die dadurch wirklich wie schwach oder geschwächt bleiben. Und irgendwann, das sage ich Ihnen, das habe ich oft erlebt, ich erlebe das manchmal, dass 60-Jährige gegen 90-Jährige noch auflehnen. Im Ernst. Ja? Das ganze Thema, über das wir hier reden, das endet ja nicht mit, das nimmst du bis zum Toten, das nimmst du einfach mit. Ja? wirklich, ich kenne 60-Jährige, die Mutter liegt im Bett, kann nicht mehr, die wird gepflegt. Ja. Aber wenn die Tochter kommt, dann sagt die Mutter, Gott, wie siehst du aus? Das bedeutet, irgendwann wird die Tochter sagen, nein, ich kann nicht mehr. Ja, Ende aus, ich gehe. Hier. Die Pubertät ist eigentlich eine Zeit, wo man irgendwie versucht, auf Augenhöhe zu kommen. Wenn einem das gelingt, ist es wunderbar. Auf Augenhöhe zu kommen, gelingt einem auch dann, und da kommen wir zur Phase 5, nämlich manchmal gelingt einem das, wenn du selber Mutter wirst. Ja? Also wenn du selber Mutter wirst, dann fängst du an zu verstehen, ja, du willst das Beste für dein Kind, ja? Also du bist wirklich bemüht, alles zu tun, damit was Tolles aus ihm wird. Du willst das Beste, aber irgendwie kriegst du es nicht hin. Ja? Irgendwie merkst du, dass du gestresst bist, dass du überfordert bist. Manchmal rastest du sogar aus. Manchmal sagst du Sätze, wo du denkst, oh Gott, das wollte ich nie sagen. Ja? Ich höre meine Mutter, das hat die auch zu mir gesagt. Und du sagst es auf einmal auch. Ja? Wenn du nicht, dann. Oder was auch immer. Ja, also du fängst an zu schimpfen, das wolltest du nie. Sondern du wolltest wirklich das Beste, so wie deine Mutter mit dir. Und es ist aus irgendwelchen Gründen, so wie das Leben eben so spielt und die Situation, in der man lebt, dass man es nicht hinkriegt. Diese Phase kann auch damit einhergehen, dass man die Mama dann irgendwann wieder doch um Hilfe bittet. Ja. So, dann sind wir bei 6. Der Mutter-Tochter-Konflikt wird deutlich. Ich kann das nicht zeitlich zuordnen. Es gibt manchmal, sagen wir mal, 18-, 19-Jährige. Sehr häufig sind es aber Frauen um die 30, 35, die durch irgendeine Krise in eine innere Not geraten. Meist sind es Partnerkonflikte oder Abbrüche einer Partnerschaft. Und dann kriegen sie auf einmal mit, aha, ich registriere, meine Mama ist eben doch nicht der sichere Hafen. Es ist irgendwann ein Stressgefühl zwischen uns. Ich kann doch nicht zu ihr gehen. Ich gehe lieber zu meiner Freundin, weil ich weiß, die hält, die fängt mich auf, die ist wirklich da. Aber ich kriege mit, meine Mama ist nicht da und das war auch schon immer so. Und meine Mama ruft mich immer an, weil ich ihr helfen soll und ich soll da jeden Tag anrufen. Ja? Also hier ist irgendwas verkehrt. Hier läuft etwas, hier kriege ich etwas nicht, was ich eigentlich brauche und was ich schon längst gebraucht hätte. Es gibt im Leben einer Tochter die Situation, dass man den Mangel, der da passiert ist, mitbekommt. Und es geht, das will ich sagen, eben um diese ganz frühe Phase. Also indem man mitkriegt, okay, ich habe mit meiner Mutter gelernt, dass ich eigentlich immer lieb bin. Ich kriege mit, ich nehme mich immer zurück. Ich sage nicht, was ich wirklich denke. Und das ist mir ganz, ganz schwer, das will ich nicht mehr. Ja? Oder ich kriege mit, dass ich immer für sie da sein muss. Weil ich bin hier quasi der Mutter der Mutter. Und ich, was kriege ich? Ja? Ich kriege mit, dass ich mich immer zurücknehme. Dass ich überhaupt gar keine Ahnung und kein Gefühl dafür entwickelt habe, was meine Bedürfnisse sind. Und das sehe ich mit meinem Partner. Immer wird gemacht, was er will. Ich weiß gar nicht, könnte das gar nicht sagen. Und so weiter. Also es gibt eben Situationen, wo dir klar wird, da ist was problematisch. Das ist graduell sehr, sehr unterschiedlich. Das geht eben bis hin zum Kontaktabbruch. Und das Interessante ist beim Kontaktabbruch, ich will das nochmal deutlich sagen, dass die Kinder, die sagen, ich kann nicht mehr. Meine Mutter will mich auf irgendeine bestimmte Weise haben, wie ich sein soll. Ja? Sie weiß immer alles besser als ich. Sie hat eine Ahnung, was in meinem Leben sein soll. Sie kann nicht mitkriegen, was mich ausmacht. Sie kann mich nicht akzeptieren, wie ich bin. Und so wie das Verhältnis ist, es ist so eng, ich soll immer mit ihr zusammen sein. Und wenn ich weiter so mache, dann muss ich mich aufgeben. Dann muss ich das, was mich bewegt, ganz hinten anstellen. Und das kann ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich muss jetzt mal eine Grenze ziehen. Also die Seite der Flügel eben. Wenn die nicht gelebt werden kann, dann kommt eine Tochter dazu zu sagen, nein, so nicht. Ich muss mich erstmal selber finden. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, das korrespondiert übrigens mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. In diesen Beziehungen ist sehr viel Stress und sehr viel Aufgeregtheit. Also du fährst zu deiner Mutter nach Hause, egal wie alt du bist, und du merkst, oh, hoffentlich wird das heute so und so, hoffentlich sagt sie bloß nicht das wieder, hoffentlich kriege ich das hin und hoffentlich und so weiter. Also das ist häufig eine Beziehung, in der man nicht offen reden kann, in der es über Sprachlosigkeit gibt, über Gefühle, in der es nicht ausgedrückt wird, was ist wirklich zwischen uns, und es sind gestresste Begegnungen. Ja? Es ist eben nicht dieses, was wir ganz am Anfang hatten, dieses Gefühl von, hey, schön, dass du da bist. Es ist viel überlagert und überkoppelt von tausend anderen Geschichten. Ja. Okay. Ah, nee. Ich wollte schon den Frieden beiseite lassen, das ist aber noch. Wie kommt man in Frieden mit der Mutter? Ich glaube, es braucht zweierlei. Einmal ist es gut, und da braucht man wirklich eine gewisse Reife auch zu, dass man die Transgenerationalität dieser Beziehung mitkriegt. Was meint? Es laufen zwischen Müttern und ihren Kindern über Generationen hinweg oft ganz ähnliche Themen. Wenn ich mit einer Frau rede, die einen Kontakt hat oder die Schwierigkeiten mit ihrer Mutter hat, frage ich immer, wie geht es eigentlich ihrer Mutter mit deren Mutter? Also wie geht es deiner Mutter mit der Großmutter? Und meist wird gesagt, auch nicht gut. Ja? Das sind wirklich Themen, die einfach weitergegeben werden. Und das weiß man auch aus dem Bindungsgeschehen. Es gibt eine interessante Studie aus London, da sind Schwangere gefragt worden, im letzten Drittel der Schwangerschaft, wie wohl, es sind bestimmte Interviewtechniken, wird herausgefunden, wie wohl die Bindungssituation mit dem Kind, was dann zur Welt kommen wird, sein wird. Also sozusagen auf die Zukunft ausgerichtet. Und mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es genau so. Also man kann vorhersagen, wie die Bindung sein wird, weil ich das mit der Mutter gelernt habe. Und es ist in mir, es ist sozusagen auf meiner Festplatte, wie ich mich verhalte, weil ich habe das mit ihr so erlebt. Ja. Also das ist wirklich interessant. Also das bedeutet eben, über Generationen hinweg werden Themen einfach weitergegeben. Wenn ich das verstehe, werde ich milder, oder? Ich zumindest. Für mich war das wichtig, das zu begreifen. Und für mich war auch wichtig zu begreifen, dass ich mich mal in die Schuhe meiner Mutter gestellt habe. Meine Mutter war schwer kriegstraumatisiert. Er hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und da habe ich jetzt heute gar nicht drüber gesprochen. Aber wenn ich mich in die Schuhe meiner Mutter stelle, dann kann ich vielleicht mitkriegen, was hat sie zu dem werden lassen, der sie ist. Wie ist sie so geworden? Wie ist der Teil, den ich so furchtbar finde? Ja? Wie ist der entstanden? Was hat sie zu dem gemacht? Und da ist wirklich wieder das, was im Leben eben so passiert. Was immer sie erlebt hat an Trennung, an Krankheit, an Suchterkrankungen, an Not, an Traumata. Trauma haben eine immense, nachhaltige Wirkung auf die Fühlfähigkeit oder beziehungsweise Nicht-Fühlfähigkeit eines Menschen. Also was ist mit ihr, was ist in unserer Familie passiert? Und wenn ich das nachvollziehen kann, auch dann werde ich dadurch vielleicht weicher, wohlwollender, verstehe sie besser, kriege einfach mit, mitzukriegen, was strengt meine Mutter so an. Und manchmal ist es gut, es gibt in der Regel zwei Seiten der Mutter, wenn es Problematiken gibt. Es gibt immer diesen kompetenten Teil und wir lieben unsere Mutter. Ja. Es gibt immer einen Teil, der gut ist und es gibt einen Teil offensichtlich, der nicht gut ist. Und es macht Sinn in diesem Verhältnis, dass ich lerne, das zu trennen. Okay, das ist das, was mich ärgert, da kann ich ganz schwer mit umgehen. Und wo ist aber das, was gut ist mit ihr? Dass wir nicht alles in einem Topf werfen, weil dann wird es schwierig, das irgendwie auseinanderzukriegen. Ja. Und das will ich sagen, es ist keine Frage, wir lieben unsere Mutter. Weil unsere Mutter ist, es gibt niemanden auf der Welt, mit der wir so verbunden waren wie mit ihr. Wir sind ihr ganz nah gewesen. Wir haben zusammengehört. Und es gibt immer, egal wie problematisch die Beziehung ist, auch diesen Teil, wo wir unsere Mama lieben. Und wir sind zutiefst mit ihr verbunden, ganz gleich, was war und was ist. Vielen Dank.